SWR 2 zur Person.
Und dazu begrüßt sie am Mikrofon Raphael Rennecke. Unser Gast heute ist eine Frau, die auf ganz unterschiedlichen Bühnen und in vielen musikalischen Welten zu Hause ist. Die norwegische Sängerin, Schauspielerin und Festivalleiterin Tora Augestad. Herzlich willkommen, Tora.
Hallo, sehr schön hier zu sein.
Tora, als ich dich zum ersten Mal auf der Bühne erlebt habe, da hast du in ein und demselben Konzert Henry Purcells schlicht und ergreifendes Lied Music for a While und die völlig verrückte, abgedrehte Stripsody von Kathy Barbarian gesungen. Und das war für dich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Du fühlst dich zwischen altenglischen Lautenliedern und avantgardistischer Vokalakrobatik genauso wohl wie auf der Operettenbühne, im Jazzkeller oder im Konzertsaal. Wie würdest du dich als Künstlerin denn selbst beschreiben?
Ah, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch schwierig. Ich bin auch so aufgewachsen mit wahnsinnig vielen verschiedenen Musikgenres. Und ich glaube, das hat mich schon sehr beeinflusst. Als Sängerin bin ich sehr an die Möglichkeit der Stimme interessiert. Und wie eine Stimme verschiedene Geschichten erzählen kann. Auch im Laufe einen Tag. Und am Anfang wollte ich mich nicht in eine Schublade setzen oder platzieren. Und das ist ja mittlerweile mit der Zeit so quasi vielleicht mein Markenzeichen geworden, dass ich ja zeitgenössische Musik so gerne singe wie Jazz und auch alte Musik.
Du sagst Markenzeichen, trotzdem habe ich das Gefühl, bei dir geht es nie darum, möglichst nicht in eine Schublade zu passen. Du machst es völlig unangestrengt, du gehst deinen eigenen Weg. Gibt es denn da sowas wie einen inneren Kompass, der dich leitet oder einen roten Faden, dem du folgst?
Ja, also ich denke, ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Lieblingsmusik, mein Lieblingslied. Und das ist ein langer Weg und deswegen bin ich ganz froh, dass ich mein Beruf so haben kann, dass ich Sängerin bin. Das ist auch ein Geschenk, muss ich sagen. Mhm. Meine Eltern sagen, ich habe erst mal mit dem Gesang angefangen und dann habe ich gesprochen. Und ich bin ja auch mit Chorgesang aufgewachsen, mit Eltern, die in Bands spielten. Meine Mutter war Rocksängerin. Dann später kam meine Stiefmutter dazu. Sie ist klassische Sängerin. Mein Stiefvater ist Rockmusiker. Also ich bin mit dieser klassischen Welt, zeitgenössischen Welt, Rockmusik und Popmusik gleichzeitig aufgewachsen und das hat mich geprägt. Ich denke, mich fasziniert die Stimme und die Möglichkeit der Stimme. Und ja, ich versuche einfach etwas zu finden, was mir berührt, glaube ich.
Da werden wir in den nächsten 2 Stunden Gelegenheit haben, einige sehr schöne Lieder zu hören, wenn auch vielleicht noch nicht dein Lieblingslied dabei ist. Viele Hörerinnen und Hörer werden dich vielleicht noch nicht gut kennen oder vielleicht auch noch niemals gehört haben, Tora. Ich habe mir überlegt, mit welcher allerersten Musik könnten wir dich vorstellen? Und ich bin auf diese Musik gestoßen. Einen Live-Mitschnitt von einem Konzert bei den Schwetzinger SWR-Festspielen 2017. Ein altes deutsches Lied aus der Barockzeit, Wir sind ein Traum der Zeiten von Konstantin Christian Dedekind. Hier interpretiert von Tora Augestad und der Lautenkompanie Berlin unter der Leitung von Wolfgang Katschner. Ein Live-Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Festspielen 2017. Wir sind ein Traum der Zeiten, ein Bild der Eitelkeiten, singst du da in diesem Lied auf die Vergänglichkeit unseres Daseins. Eine Verszeile, die Programm gewesen ist für dieses besondere Konzertprojekt mit der Lautenkompanie. Da ging es um Träume, um Traumwelten. Und du bist an diesem Konzertabend mit schlafwandlerischer Sicherheit durch die musikalischen Jahrhunderte gereist, bis hin zu Liedern von Franz Schubert. Wir sind ein Traum der Zeiten. Ist diese Auffassung, dass es letzten Endes keine Trennung der Zeiten gibt, sondern nur den einen glücklichen künstlerischen Moment, in dem alles zusammenfließt, ist sowas auch ein künstlerisches Credo von dir, Programm für dich, Tora?
Ja, das kann man vielleicht sagen. Ich meine, das vielleicht Schönste an Musik und Theater ist ja die Möglichkeit, die Zeit zu verlängern oder einen Moment auszudehnen, wie in der Oper. Ein Gefühl von Trauer wird eine Arie, die 7 Minuten dauern kann. Ne? Einer meiner Lieblings-Pop-Singer-Songwriters in Norwegen, Uni Willemsen, sie wurde mal gefragt, sie schreiben so traurige Liebeslieder, sind sie immer so traurig? Und sie hat gesagt, nein, ich bin ein fröhlicher Mensch. Aber in den Momenten, wo ich traurig bin, da schreibe ich tatsächlich meine Lieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen gültig für viele Künstler, glaube ich, dass die Melancholie, wenn die mal richtig kommt, da müssen wir da rein, weil wir haben keine andere Wahl. Deswegen sind auch viele von meinen Platten ziemlich melancholisch und dann werden Leute überrascht, du bist doch immer so fröhlich, aber deine Musik ist ja traurig. Für mich geht es darum, dass die Musik auch trösten kann. Die Musik kann dir ein Gefühl von Geborgenheit geben. Und zurück zum Traumthema. Die Arbeit mit der Lautenkompanie war sehr spannend. Auch weil Lautenkompanie tatsächlich ein Ensemble ist, die ihren eigenen Weg immer gegangen sind. Die sind bekannt dafür, ganz, ganz tolle Konzepte auszudenken, die nicht 1:1 mit alter Musik sind. Die haben so tolle Projekte, auch mit Sprechern, mit Schauspielern. Das war wirklich spannend, mit denen zu arbeiten, weil wir zusammen die Arrangements entwickelt haben. Und es war eine Zusammenarbeit durch Proben. Wir haben geübt, gespielt, gespielt. Ich habe in meinem Leben nie so lange Proben gehabt wie mit der Lautenkompanie. Das ist wirklich so fast wie ein Rockband, muss man sagen. Dieses Traumthema beschäftigt mich zurzeit noch mehr, weil mein Festival in Norwegen, Hardanger Musikfest.
Auf das wir noch zu sprechen kommen werden, ja, im Laufe der Sendung.
Nächstes Jahr wird das Thema Schlaf sein. Und genau dieser Ort zwischen Traum und Schlaf, das beschäftigt mich zurzeit.
Ich frage mich überhaupt, Tora, ist deine Heimat, also Norwegen, das Land der unendlich weiten Natur, der nebligen Morgenstunden, der langen Winterabende, hat dieses Land Anteil an dieser besonderen Faszination für diese Bereiche unserer Wirklichkeit? Schlaf, Traum, die Zwischenwelten, auch das Melancholische?
Ja, viele behaupten ja, dass alle Skandinavier melancholisch sind, wegen der Dunkelheit, wegen die langen dunklen Nächte im Winter. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber klar, wenn du an Orten in Norwegen aufwachst, wo es wenige Menschen gibt, dann ergibt sich vielleicht ganz natürlich eine gewisse Art von Melancholie. Man muss tatsächlich in Norwegen Menschen aussuchen, um den zu treffen. Aber mir geht's ja eigentlich ähnlich so in Berlin. Das ist wie in einem Lied von Kurt Weill, funny, with so many neighbors, how lonely it can be in this lonely house, in this lonely town. Und deswegen weiß ich nicht, die Landschaft in Norwegen ist ja auch so schön, dass es sollte ja auch fröhlich machen. Aber die schönen Dinge, der Trauer und die Freude, es hängt ja ganz, ganz eng zusammen.
Die Melancholie der Großstadt, Kurt Weill hast du gerade erwähnt, in die werden wir gleich noch eintauchen. Zuerst aber werfen wir doch einen Blick nach Norwegen, in deine Heimat. Dein Kammermusikpartner Trygve Seim, ein Jazzsaxophonist aus Norwegen, hat einen schier unglaublichen Spagat gewagt. Er hat die mittelalterlichen Dichtungen des persischen Sufi-Mystikers Rumi in eine neue, ganz unorthodoxe Klangsprache überführt. Rumi-Songs, ein Brückenschlag vom 13. ins 21. Jahrhundert. Auch das so etwas wie ein Traum der Zeiten?
Absolut. Man sagt, dass Rumi der meistverkaufste Poet unserer Zeit ist. Der ist ja in den USA der größte, der ist größer als Shakespeare. Und das ist ja auch vielleicht ein bisschen, weil er so viele Lebensweisheiten in sich hat. Rumi-Zitate, das ist ein ganz großes Ding in den USA. Und es ist faszinierend, ihn zu lesen, weil es gilt uns heute genauso.
Hat diese Aktualität der Dichtung von Rumi eben auch deinen Kammermusikpartner Drückwesheim dazu inspiriert, wirklich auch Musik von heute zu diesen Texten zu schreiben?
Das war ihm wirklich ganz bewusst. Und Drückwesheim hat es ja auch tatsächlich für uns geschrieben, für seine Musiker. Und es ist ein ganz tolles Projekt, was uns alle sehr viel bedeutet. Und wir spielen es ja immer wieder. Und es gibt viel Freude.
Don't go back to sleep, fall nicht wieder in den Schlaf zurück, heißt es im Refrain der Rumi-Vertonung, die wir jetzt hören. Hier verschwimmen die Zeiten. Traumhaftes, albtraumhaftes mit Tora Augestad in dieser nordisch-orientalischen Mixtur. Eine Vertonung mittelalterlicher Dichtung des persischen Mystikers Rumi ins 21. Jahrhundert überführt von Drückwesheim, den wir in dieser Aufnahme auch am Saxophon erlebt haben. Sie hören SWR2 zur Person, heute mit Tora Augestad, einer Musikerin, die zwischen vielen musikalischen Welten wandelt, seit vielen Jahren in Berlin lebt und vor nun fast 40 Jahren in Bergen in Norwegen zur Welt gekommen ist. Du hast es eben schon angedeutet, Tora, in was für ein Elternhaus du hineingeboren worden bist. Kannst du dich an deine ersten musikalischen Erfahrungen erinnern?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, es muss Chorgesang gewesen sein, weil mein Vater hat damals ein sozialistisches Chor dirigiert. Oder ist es nur die Erinnerung von Menschen, die mir gesagt haben, ich war dabei? Ich weiß schon, dass ich mit meinem Vater ganz früh gesungen habe, weil davon gibt's Aufnahmen. Und ich erinnere mich als singendes Kind. Ich bin ja zur Welt gekommen an einem Abend, wo meine Eltern Mahagoni live im Fernsehen gesehen haben. Und dann, das war 2 Wochen vor der Termin, dann plötzlich hat meine Mutter gesagt, ich glaube, wir müssen ins Spital. Und 2 Stunden später kam ich zur Welt. Das finden ja meine Eltern ein bisschen lustig. All der Zeit, wo ich mich so viel mit Weil beschäftigt habe. So ist es einfach tatsächlich gewesen. Aber daran kann ich mich nicht erinnern.
Aber spannend ist es, dass Kurt Weil dir offenbar in die Wiege gelegt worden ist, jetzt von diesem Geburtstag einmal abgesehen. Haben denn deine Eltern auch schon mit Kurt Weilscher Musik zu tun gehabt in Norwegen?
Ja, die waren wahnsinnig fasziniert von Brecht und Weil. Und viele, viele Jahre später, so vielleicht 25 Jahre später, kam mein damaliger Freund zu mir und hat gesagt, Tora, ich habe eine CD für dich. Ich habe es in einem kleinen Laden gefunden. Das wäre doch was für dich. Hans Eisler, Bertolt Brecht, die Mutter, eine Kantate. Das kannst du doch singen und in deinem Masterprojekt machen. Ich war fasziniert vom Stück. Ich habe meinen Vater angerufen. Papa, ich habe ein neues Projekt. Ich weiß, wie mein erstes Masterkonzert sein soll. Und der so, wie denn? Ich werde die Mutter von Hans Eisler machen. Und der so, du weißt, dass ich das alles übersetzt habe und dass deine Mutter diese Rolle gesungen hat, als du 1,5 Jahre alt warst.
Nee.
Davon wusste ich gar nicht. Und so gibt es diese Verbindungen, die ganz klar sind. Ne? Ich glaube, dass das, was mich an Weil und Brecht voll fasziniert hat, war die große musikalische Qualität von Weil, zusammengestellt mit dieser große dramatische Qualität von Brecht. Und als Kind war ich sehr viel am Theater mit meiner Mutter, die als Schauspielerin gearbeitet hat. Ich war von Theaterwelt sehr, sehr fasziniert. Und ich wollte am Anfang am liebsten Schauspielerin werden. Sängerin war mir damals noch nicht so klar. Und irgendwann habe ich dieses Repertoire entdeckt und ich habe mich voll zu Hause gefühlt.
Und Kurt Weill ist ein Fixstern geworden seitdem, um den dein künstlerisches Schaffen kreist. Wir wollen natürlich dich hören mit Kurt Weill. Vielleicht zunächst mit seiner berühmten Bertolt Brecht-Vertonung von Nannas Lied. Es fällt auf, wie leichtfüßig und tändelnd du dieses Lied singst und erst in der letzten Strophe eigentlich das ganze Drama für uns sichtbar machst. Bevor sich dann deine Nana, diese junge Prostituierte, genauso realistisch wie sarkastisch ihrem Schicksal ergibt. Was sind das für Lieder? Wie nimmst du diese Lieder wahr? Sind das kleine Dramen?
Für mich sind es tatsächlich kleine Dramen. Ich war immer gefesselt von dieser Idee, dass jemand ihre Geschichte erzählt zu einer Musik, die schon da ist. Dass quasi im Nebenraum wird diese Musik gespielt. Nannas Lied zum Beispiel hätte ja auch ein Lied von Brahms sein können. Da hört man, wie Weill sehr von dieser klassischen Liedtradition beeinflusst ist. Brecht im Refrain klaut er ja ein französisches Gedicht und übersetzt es auf Deutsch. Also wo sind die Tränen von gestern Abend? Das ist geklaut, wie Brecht so oft gemacht hat, aber meisterlich geklaut. Ne? Und ich denke, sie hört die Musik und dann erzählt sie jemanden an der Bar ihre Geschichte. Aber ob er, dieser Typ, ihr überhaupt zuhört, da bin ich mir nicht sicher. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel, aber manches hab ich doch verargt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?
Die Bertolt-Brecht-Vertonung Nannas Lied von Kurt Weill, interpretiert von Thora Augestad und ihrem Ensemble Music for a While. Worin, Thora, liegt die Kunst, Weill zu singen?
Das ist eine gute Frage. Ich behaupte ja nicht, dass meine Variationen von Weill die richtigen sind. Aber die sind meine Variationen. Und deswegen hieß auch unser erstes Weill-Album mit Music for a While tatsächlich Weill Variations. Weil ich wollte überhaupt nicht behaupten, so muss man das machen. Ich wollte nur behaupten, so kann man das auch machen. Und wir haben ja versucht, indem wir die Lieder arrangiert haben, es ab und zu vom Partitur zu befreien. Weil ich glaube auch, dass Weill, so ein großer Musiker, der hat es nicht immer so gemeint, dass man das so 1:1 spielt. Vor allem seine Lieder mit einfachem Akkompagnement, da kann man sich doch ein paar Freiheiten wagen. Und dafür habe ich um Erlaubnis bei der Universal Edition damals gefragt und den habe ich bekommen.
Es gibt ja große Interpretationstraditionen, Vorbilder, an die man sich anlehnen könnte, denen man auch verdächtig nahe kommen könnte. Bei dir aber besteht ja nie die Gefahr, dass es epigonal klingen könnte, weil du dir ja die Freiheiten nimmst, die du gerade erwähnt hast, die sicher ganz im Sinne auch von Kurt Weill, im Sinne des Erfinders sein durften. Trotzdem, hattest du Vorbilder? Hast du Vorbilder?
Ja klar, also ich habe schon viel Zeit mit die erste Platte von Ute Lemper, ihre Weill-CD, ihr Durchbruchs-CD verbracht. Das fand ich sehr toll. Ich meine, sie war damals, ich weiß nicht, 23, 24. Ich finde, sie singt es hervorragend. Auch die Weill-Interpretationen von Anne-Sophie von Otter, die ist auch ein ganz enger Freund von mir, habe ich bewundert, bevor ich Anne-Sophie von Otter kennengelernt habe. Und Milva und Teresa Stratas und auch natürlich die ganz, ganz großen Namen. Lotte Lenya hat ja ihren ganz eigenen Stil und ich finde sie herrlich. Aber Weill hat ja auch zu ihr gesagt, I can't believe you got away with that.
Wenn sie gesungen hat, weil er fand auch nicht, dass sie eine große Sängerin war. Sie war aber eine unglaubliche Performerin, eine Darstellerin. Und das Lied Nannas Lied hat Lotte Lenya zum Beispiel nie gesungen. Sie hat aber gesagt, es wäre einer ihrer Lieblingslieder, weil sie das so schön fand. Aber sie fand, da müsste schon eine andere Art von Stimme das singen.
Die gute Weil-Interpretation macht also aus, sich Freiheiten auch zu nehmen, aber eben dann auch dieses gestische Moment, dieses Charakteristische, das eben auch viel mit Theatralik zu tun hat, mit der Rollenfigur, mit dem präzisen Charakter. Der sollte auch mitklingen, wenn man Weil singt?
Absolut. Eine Sache, was mich zum Beispiel an das Univers von Christoph Marthaler voll fasziniert, ist, dass er das Publikum als Mitdenker forciert oder zwingt sogar, dass man nicht alles erklärt. Und bei Weil finde ich schon, man muss eine klare Haltung haben, aber es kann ja zu karikiert werden. Das ist immer eine Gefahr. Und sie zeigt ihren kleinen, also es kann so richtig karikiert werden, aber vielleicht braucht es das ein bisschen ab und zu, weil sie ist ja in dem Moment karikiert. Aber da muss man richtig sorgfältig damit umgehen, wann ist man in seine eigenen Gedanken, wann erzählt man eine Geschichte, genauso wie man das auf der Theaterbühne machen würde.
Du hast mit H.K. Gruber, dem Wiener Komponisten, Dirigenten, Sänger, zusammengearbeitet, bist gemeinsam mit ihm auf der Bühne gestanden, hast auch Kurt Weil gesungen. Er bringt ja mit seiner knarzenden, krächzenden Stimme diesen Schuss Exzentrik mit rein in Weils Musik. Wie war deine Erfahrung, mit ihm auf der Bühne zu stehen?
Ganz toll. Ich bin ein großer Fan von ihm. Und vor vielen Jahren haben wir Drei Groschenoper gemacht in Griechenland. Und vor 2 Jahren haben wir zusammen ein Silvesterkonzert in Bamberg gemacht. Das war auch ganz spannend. Und als wir zum ersten Mal miteinander gearbeitet haben, hat er mich quasi gezwungen, es auf seine Art zu machen. Und dann das letzte Mal hat er gesagt, ja, ich würde es da noch mal deutlicher machen, mehr in diese österreichische Richtung. Und ich habe gesagt, ich möchte es lieber auf meine eher moderneres Deutsch machen, weil ich erzähle ja die Geschichte heute und nicht in den 30er Jahren. Und da haben wir ein bisschen diskutiert, aber ganz schön. Also der hat mich auch den Freiraum gegeben, es auf meine Art zu machen. Und der war dann auch, hatte ich das Gefühl, begeistert, weil es etwas anderes bringt. Ich meine, im Endeffekt muss man ja als Interpretin flexibel sein und natürlich den Wünschen von Dirigenten, aber auch wagen zu sagen, für mich liegt die Ästhetik darin. Dieses Gefühl vom Publikum möchte ich am liebsten erwecken. Und ja, da darf man auch seinen eigenen Weg gehen.
Und in einem Live-Mitschnitt aus dem genannten Silvesterkonzert mit den Bamberger Symphonikern hören wir dich jetzt gemeinsam mit H.K. Gruber mit der Zuhälterballade von Kurt Weil.
Zu jener Zeit, die nun vergangen ist, die aber noch nicht ganz so trüb wie jetzt war. Da sie ja, wie gesagt, nachts meist besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag.
War ich dann auch einmal hops von dir?
Na, mach denn mir's dann so, ich lag dann unter ihr.
Weil er
H.K. Gruber, die Bamberger Symphoniker und mein Studiogast Thora Augestad mit Bertolt Brechts und Kurt Weils Zuhälterballade. Mich würde interessieren, Thora, wie aktuell sind für dich die Lieder von Kurt Weil? Wie stark tangieren sie dich? Mit Blick auf die beiden letzten Lieder auch dich als Frau.
Gute Frage. Ich finde, großer Kunst ist immer aktuell. Und bei Weil finde ich immer neue Facetten, habe ich das Gefühl. Das sind ja auch Lieder, die mich mein Leben lang folgen werden. Ich freue mich drauf, mit 75 Surabaya Johnny zu singen. Ich war jung, Gott, erst 16 Jahren. Weißt du, Das wird ganz spannend. Natürlich ein Frauenbild, die facettiert ist. Ich finde aber, wenn man die Geschichte von Brecht liest, es ist kaum vorstellbar, dass er Frauengeschichten so gut porträtieren könnte. Oder vielleicht nur deswegen, weil er hatte so viel Erfahrung mit Frauen. Weil ich finde, dass in diese Lieder, zum Beispiel Surabaya Johnny, wir lernen ja diese Frau und ihr Liebeskummer richtig zu kennen. Und das ist nicht plakativ, das ist nicht banal. Es ist Leib und Seele. Deswegen mag ich wirklich diese Lieder, weil dann kommt man weiter im Leben, man hat neue Freude, man hat neue Enttäuschungen erlebt und man singt es auf eine andere Art und Weise.
Ich war jung, Gott, erst 16 Jahre. Du kamst von Burma herauf und sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämst für alles auf. Ich fragte nach deiner Stelle. Du sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See.
Tura Augestad und ihr Ensemble Music for a While mit Surabaya Johnny von Kurt Weil. Und Tura Augestad ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Mein Name ist Raphael Rennecke. Tura, du hast in Oslo, Stockholm, München und Berlin studiert. Jazzgesang, du bist dabei auch ausgebildet worden in Kabarett und Musicalgesang. Du hast aber auch eine klassische Musikausbildung durchlaufen, hast klassischen Gesang studiert. Bevor wir jetzt gleich einen Blick werfen auf eine weitere wichtige künstlerische Beziehung in deinem Leben, auf Franz Schubert, wie würdest du denn die unterschiedliche Art des Singens bezeichnen? Jazzgesang hier, klassischer Gesang da. Wo liegen die Unterschiede und gibt es auch Schnittmengen?
Ich glaube, dass eine klassische Gesangsausbildung super ist für jeder Stil. Das ist so eine Grundlage, die die Stimme sehr, sehr gut tut. Ich habe im Laufe meiner Karriere viel darüber gedacht, warum kann ich eigentlich diese verschiedenen Stile singen? Woran liegt es? Was ist so der springende Punkt? Wo muss man gut sein oder so? Ist es das Genre kennen? Ist es das Technische, was die Stimme so quasi macht? Und dann bin ich irgendwann auf die Konklusion gekommen, dass alles, was du von deinem inneren Ohr hören kannst, das kannst du auch singen. Das klingt einfach, aber irgendwie, wenn du mit einer Jazzstimme so April in Paris zum Beispiel, das klingt so wie Jazz. Und wenn du sagst April in Paris, klingt das ein bisschen so mehr wie 50er Jahre amerikanischer Stil. April. Und dann je mehr Vibrato du machst oder April, dann bist du ganz woanders. Und dann, weißt du, dieser Vibrato, dass man das sorgfältig einfach damit umgeht und nicht denkt, meine Stimme ist so, wie ich singe und ich singe alles so. Nein, du denkst, was will dieses Lied? Was braucht das Lied? Und ich beginne immer mit dem Stück. Und dann spüre ich, nein, das ist nicht das, was dieses Stück will. Es will was anderes. Ich sehe meine Stimme wie eine Palette. Ich habe viele Farben. Ich kann die benutzen, aber ich muss sorgfältig damit umgehen. Und ich tendiere dazu, dass weniger mehr ist. Und dass ich quasi sehr oft sehr leise singe, besonders in meinen Aufnahmen. Und das ist ein Gegenteil zu das, was wir auf der Opernbühne machen, wo wir versuchen, unsere Stimme die ganze Zeit richtig gut zu unterstützen und so schön und groß klingen lassen wie möglich. Und das sind quasi zwei verschiedenen Welten.
Und wir hören dich jetzt mit einem Klassiker der romantischen Liedtradition, die Nebensonnen aus Franz Schuberts Winterreise.
Drei Sonnen sah ich am Himmel stehen. nicht weg von mir.
Die Nebensonnen aus Franz Schuberts Winterreise mit Thora Augestad und Christian Eggen am Klavier. Das war jetzt, Thora, die ganz klassische Schubert-Aufstellung, Stimme und Klavier. Aber es ist ja nicht zu überhören gewesen, dass Schubert-Gesang bei dir anders klingt und trotzdem vollkommen authentisch und fragil. Dem Vertrauten gibst du eine eigenwillige, persönliche Note, den Anstrich des Unvertrauten, so wirkt es auf mich. Was ist deine Absicht dabei?
Ich versuche immer, so gut wie möglich eine Geschichte zu erzählen. Und das größte Kompliment, den ich kriegen kann, glaube ich, ist, wenn ich was ganz Bekanntes singe, wie das hier zum Beispiel oder Gute Nacht von Schubert oder bekannte Lieder in Norwegen. Und Leute kommen zu mir und die sagen, Thora, jetzt, aber erst jetzt habe ich den Text verstanden oder überhaupt gehört. Was ist da passiert? Das ist das größte Kompliment, finde ich. Dass man quasi, man setzt so eine Lupe. Und ich bin sehr fasziniert über diese Rolle der Interpreten. Die französische Kabarettistin Yvette Gilbert hat ein Buch geschrieben, die heißt How to Sing a Song. Wie man ein Lied singt. Und es ist ein super lustiges Buch, wo sie ganz, ganz methodisch das alles durchgeht. Und sie sagt, eine Sängerin muss kein Sopran sein oder ein Alt. Die muss eine Sopran sein, ein Alt, Tenor und Bass sein. Eine Sängerin muss alle Farben der Stimme besitzen, um überhaupt eine Geschichte erzählen zu können. Und was sie darüber redet, ist ja dieses narrative Vermittlungskunst, was ein Lied ist. Und da sagt sie, wir als Sänger, wir als Performer sind Übersetzer und nicht mehr als Übersetzer. Du musst versuchen, der Gedanke der Komponisten oder Schriftsteller zu verstehen und diese Gedanke so zu übersetzen in einer gestaltischen Sprache auf der Bühne und in einer Farbe mit deiner Stimme, so dass das Publikum der Gedanke von Komponisten und Schriftsteller versteht und nicht das, was du da auf der Bühne gerade fühlst oder spürst. Und diese Methode finde ich faszinierend und ich versuche das auch. Ich meine, von Nebensonnen, es gibt so unglaublich schöne Versionen. Die sind ja hervorragend und mit großer Stimme und mit noch schönerer Stimme und das hat man ja so oft gehört. Da versuche ich überhaupt nicht zu konkurrieren. Ich wollte aber versuchen, einen Raum zu schaffen, der intim ist. Ich möchte, dass der Zuhörer das Gefühl hat, ich werde dir ein Geheimnis erzählen. Ich erzähle dir was ganz, ganz Wichtiges. Und ich weiß noch nicht, was es genau bedeutet, das, was ich gesehen habe. Aber ich habe was gesehen. Drei Sonnen. Und dann hoffe ich, dass der Zuhörer dann eigene Bilder macht. Ich möchte das Lied nicht erklären. Ich möchte bloß einen Blick darauf werfen. Und ich habe nichts anderes als meine Stimme, deswegen muss meine Stimme das jetzt machen. Naja, toi toi toi. So sehe ich das.
Drüben hin. Steht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Auf dem Eise wankt er hin.
Der Leiermann aus Schuberts Winterreise mit Tora Augestad und ihrem Ensemble Music for a While. Tora, du hast von dem inneren Bild gesprochen, das maßgeblich ist für deine Interpretationen. Trotzdem ist es auch immer wieder eine Gratwanderung, ein Widerspiel mit dem Vertrauten, das wir alle ja im Ohr haben, bei diesen Liedern zumal.
Das ist ja auch das Faszinierende, weil wir der Leiermann so gut kennen, müssen wir nicht alle Töne spielen. Und diese Version kommt von einer Platte, die heißt Graces That Refrain. Das kann zwei Sachen bedeuten. Graces kann ja Grace Notes, so Versierungen, so kleine Trillen. Badam, badam, das kann ein Grace Note sein. Refrain ist auch ein Refrain oder was zurückhalten. You have to refrain from drinking alcohol if you're an alcoholic zum Beispiel. Mhm. Und Graces kann auch was Schönes heißen. Deswegen ist diese Platte für mich Kleinigkeiten, die zurückgehalten werden oder Schönheiten, die wieder klingen. Und die Schönheiten auf dieser CD sind alle bekannte klassische Werke. Die Platte fängt mit John Dowland an, geht rüber in Satie, Poulenc ist dabei, Purcell, Händel, vielleicht die langsamste Version je von Lascia Köpjanga mit Pedal-Steel-Gitarre und auch der Leiermann von Schubert. Und wir haben das viel in den Proben gespielt, auch im Konzert. Und als wir im Studio gekommen sind, haben wir es aufgenommen und es war, als ob die Zeit stillstand. Und wir haben gedacht, so kann man das doch nicht machen. Da passiert ja nichts. Und dann haben wir es nochmal gespielt und nochmal gespielt. Und im Endeffekt ist das erste Mal im Studio, das ist das, was wir gerade gehört haben.
Und zu dieser unverwechselbaren Note, mit der du unter anderem auch Schubert singst, tragen ja maßgeblich diese Arrangements deines Ensembles bei. Music for a While heißt es, du hast es bereits 2004 gegründet. Es ist unkonventionell besetzt, wir haben es gehört, mit Akkordeon, Gitarre, Banjo, Trompete, Percussion und nicht zu vergessen die Tuba. Um was geht es euch bei diesen Arrangements?
Das ist ein interessanter Prozess, weil die Musiker die Musik nicht so gut kennen wie ich. Ab und zu haben wir Mühe. Die sagen, aber Tora, warum geht es nicht in Time? Und ich sage, nein, da brauchen wir Zeit. Das muss ein bisschen rubato sein. Weil guck mal, ich singe das und das. Und mit den Jahren, wir arbeiten jetzt seit 15 Jahren zusammen, beschäftigen die sich auch mehr und mehr mit dem Text, was ich singe. Bei der Leiermann habe ich an so einen ganz, ganz kalten Wintermorgen in Norwegen gedacht. An der Wiese, ganz weit weg, steht dieser Mann. Und ich singe über ihn, aber ich werde nie mit ihm was unternehmen. Und dieser Abstand ist ja da auch in dem Stück ganz deutlich. Ich hatte vor dieser Aufnahme, bevor wir es herausgegeben haben, ein bisschen künstlerische Angst. Ich fand, es war gewagt. Ich fühlte mich ganz nackt, weil ich mit so quasi kleiner Stimme singe. Und jetzt, so viele Jahre später, bin ich dankbar, dass ich das gewagt habe, das herauszugeben. Und viele Menschen kommen auch zu mir und sagen, ach, ich habe die klassische Musik wiederentdeckt. Dann habe ich wieder Winterreise zu Hause angemacht. Obwohl die auch unsere Version mögen, aber es bringt so Neugier und das ist super schön. Und andere haben gesagt, dass diese Platte tatsächlich sehr viel Trost gegeben hat, auch in schwierigere Zeiten. Und ein schöneres Kompliment als das kann man vielleicht nie kriegen.
Thora Augestad und ihr Ensemble Music for a While mit einer Neuinterpretation von Gute Nacht aus Franz Schuberts Winterreise. Ringt ihr auch manchmal um den angemessenen Ausdruck, Thora, du und deine Musiker? Verwerft ihr manchmal dann auch was?
Absolut. Wir suchen die ganze Zeit. Wir probieren immer neue Sachen aus. Wir hatten ein Projekt, wo wir plötzlich 4 Lieder von Rameau spielen müssten. Das war ein Kampf. Einige Lieder sind super geworden, aber die anderen, wir haben nicht den Weg gefunden. Aber natürlich, unsere Besetzung hat ja auch Begrenzungen und viele Möglichkeiten. Und ab und zu sagt mein Schlagzeuger, ja, ich muss wieder was erfinden für ein Stück, wo eigentlich kein Schlagzeug nötig ist. Und es ist kein einfacher Prozess. Im Sommer haben wir zum ersten Mal ein Lied von Brahms einstudiert, von Ewiger Liebe. Und meine Kollegen, die waren so von begeistert, die fanden es richtig toll. Das ist ein tolles Lied. Das mögen wir. Das passt zu uns. So. Und ich muss nur lachen. Wenn andere Liedsänger das hören würden, dass die so, das passt zu uns. Also von Ewiger Liebe mit Tuba und Schlagzeug. Aber das kommt dann irgendwann raus.
In diesen Neuinterpretationen von euren Schubert-Liedern, Weil-Liedern, jetzt auch Brahms-Liedern, da werden ja irgendwie immer ganz neue Bühnen aufgeklappt. Und vielleicht ist das auch ein bisschen vergleichbar den Bühnen von Christoph Marthaler. Auf ihn, den Schweizer Regisseur, müssen wir natürlich auch zu sprechen kommen. Euch verbindet eine lange Zusammenarbeit. Die begann 2010 mit Beat Furrers Oper Wüstenbuch und hat seitdem unzählige Fortsetzungen gefunden. Gestern Abend standst du beim Festival d'Automne in Paris als Schauspielerin und Sängerin auf der Bühne in Marthalers Stück Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter. Wie oft bei Marthaler ein Stück mit vielen Liedern und wenig Worten, ein Nachdenken über Vergänglichkeit im Theater. Ich will dich jetzt nicht fragen, Thora, was fasziniert dich an Marthalers Kunst, sondern umgekehrt. Was meinst du, fasziniert Marthaler an dir?
Ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, der mag meine Stimme. Und wir verstehen uns auch wahnsinnig gut. Marthaler ist ja Musiker von Anfang an. Und wir haben ziemlich schnell kapiert, dass wir eine gemeinsame Sprache für Musik haben. Und das macht wahnsinnig Spaß. Der kann ganz genau mir sagen, wie er was haben will. Ab und zu sagt er einfach, Thora, weißt du, du musst einfach deine Version daraus machen. Du singst es, wie du willst, weißt du. Zum Beispiel, als wir Man in the Mirror von Michael Jackson in einer Produktion in Zürich hatten, dann war ich so ein bisschen, ach, wie soll ich das singen überhaupt? Und dann hat er gesagt, nee, mach einfach deine eigene Version. Und dann ist es wirklich so, I'm gonna make a change for once in my life. Sowas, ganz Zartes am Anfang und dann dreht sie ein bisschen durch, dann ist es eine lustige Szene geworden. Und andere Stücke ist er eher so, da wollen wir das. Das heißt, wir haben wirklich in den letzten 9 Jahren zeitgenössische Musik gemacht, wir haben Schlager, wir haben ein Country-Projekt gemacht, wahnsinnig viel Schumann, viel Wagner. Schubert natürlich auch. Ein Riesenprojekt mit Ives. Ich glaube, ich habe jetzt 12 Produktionen mit ihm gemacht. Das ist ziemlich viel in 9 Jahren. Und wir finden immer neue Wege. Und das muss ich sagen, ist vielleicht das Schönste an der Arbeit mit ihm. Es hat viele schöne Aspekte, natürlich. Der ist ein Zauberer. Der ist ein Theaterzauberer, ein Magiker. Und der hat was ganz, ganz Großes in sich als Künstler. Das macht wahnsinnig Spaß, ein Teil davon zu sein. Aber für mich persönlich dieses Gefühl von, wir bleiben nicht auf der Stelle stehen, wir gehen immer weiter, wir finden immer was Neues. Das ist schon sehr, sehr toll.
Und was diese Produktion auch so einzigartig macht, finde ich, ist ja, dass es da immer wieder Momente, inszenierte Momente gibt, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Dann ist da nur noch die Musik und der einzelne Mensch, die Figur auf der Bühne, die schweigt oder schaut oder träumt, nachdenkt. Was sind das für Momente?
Das ist ja die Vergänglichkeit des Lebens. Marthaler beschäftigt sich ja sehr viel mit Muster, mit Repetitionen. Natürlich sind seine Muster oft skurril, weil er was anleuchten möchte. Ich glaube, der macht mit seinem Humanismus, versucht er, den Sinn des Lebens zu verstehen. Und das schafft er auch teilweise. Ich bin ganz froh, dass ich mit einem Regisseur arbeite, der ein großer Humanist ist. Es hat nicht Austauschbares. Ich habe das Gefühl, in jeder Produktion, den ich von ihm angucke, die Menschen, die da sind auf der Bühne, genau diese Menschen muss es da sein. Weil ohne diese Menschen wäre diese Produktion ein anderen. Und das kann man nicht über jede Produktion sagen, von anderen Regisseuren.
Im Zentrum also der Mensch und vielleicht auch gerade deshalb im Zentrum die Musik. Die Arie Lascia Chiopianga aus Händels Oper Rinaldo, sie ist ja auch so ein martaler Moment.
Da liegen wir alle auf dem Boden und schlafen und da fangen wir an zu singen und Sophie Reuss macht ein Cembalo auf und dann, wenn sie unser kleines Cembalo aufmacht, dann wird die Musik lauter und wieder zu leiser und da spielt sie damit oder Martala spielt damit. Nee, das ist ein auch für uns auf der Bühne ein besonderer Moment.
Und wir hören diese Arie jetzt in der Bearbeitung mit einem Ensemble Music for a While. Georg Friedrich Händel, die Arie Lascia Chiopianga aus der Oper Rinaldo in einer Interpretation mit dem Ensemble Music for a While und der norwegischen Sängerin Tora Augestad. Sie ist heute in SWR 2 zur Person mein Gast. Tora, diese Lust am Vielseitigen, dieses in vielen Welten zu Hause sein, ich kann mir vorstellen, dass dich dieser innere Antrieb auch dazu gebracht hat, vor 4 Jahren ein Festival zu übernehmen. Du bist seit 2015 künstlerische Leiterin des Hardanger Music Festivals in Norwegen. Was ist das für ein Festival?
Das ist ein klassisches Kammermusikfestival mit tiefe Wurzeln. Nächstes Jahr ist das 25. Festival, meine 6. Festival. Und ich leite es zusammen mit einer norwegischen Komponistin, Therese Ylvu. Das ist Kammermusik als Hauptfokus, aber auch mit norwegischer Volksmusik. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Festivals. Und es liegt an einem Ort in Hardanger, die einfach traumhaft schön ist. Ich meine, wenn du Fjord und Norwegen googelst, da ist es. Es ist wirklich ein Traum. Und wir haben da in den letzten Jahren versucht, das Festival noch mehr orientiert an dem Ort zu bringen, dass man spürt, diese Konzerte hätten nicht einfach woanders stattfinden können. Die sind hier für den Ort kuratiert sozusagen. Wir haben ein Ziel, dass jedes Konzert ein eigenes Universum sein soll. Dieses Jahr hatten wir Wanderung als Thema und das Jahr davor hatten wir Naturänderung als Thema. Nächstes Jahr Schlaf. Auf Neunorwegisch ist das Wort dafür Svevn. Und das ist ein wunderbares Wort, weil in dieses Svevn hat es auch Svev, zu fliegen in sich. Und wir haben gedacht, wir verbringen so große Teile von unserem Leben im Schlaf und wir reden so wenig darüber. Und man denkt, wie kann das sein? Man weiß so viel über alles anderes und dabei bleibt Schlaf ein mythisches Thema, was natürlich auch Künstlern zu jeder Zeit, zu alle Zeiten wirklich beeinflusst hat. Deswegen, das Kuratieren jetzt macht viel Spaß, weil es einfach so viel tolle Musik gibt.
Du hast gesagt, die traditionelle norwegische Musik spielt auch gerade deshalb, weil der Ort so wichtig ist, für dich auch eine Rolle. Wie ist die Szene in der traditionellen Musik in Norwegen? Gibt es da eine große Szene, auch eine zeitgenössische Musikszene?
Das würde ich absolut behaupten. Ich finde, wir haben eine Volksmusikszene, die es tatsächlich schaffen, mit der Tradition nach vorne zu gehen, Zukunft und Vergangenheit zu verbinden. Es muss weiter erzählt werden. Und da haben wir wirklich tolle Musiker. Bei unserem Festival haben wir auch zeitgenössische Musik. Wir haben auch Grenzgänger wie ich, also Musiker, die eher in Richtung Jazz plötzlich arbeiten. Wir versuchen, das alles mitzubeziehen. Aber im Grunde genommen ist es ein Festival für klassische Kammermusik und Volksmusik.
Du selbst singst auch immer wieder die Musik deiner Heimat und wir hören jetzt das Lied Kirken den Æret gammelt hus von Ludwig Matthias Lindemann, einem norwegischen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. Das vermittelt ja einen ganz mythischen, fast mystischen Klangeindruck. Kannst du etwas zu diesem Lied sagen, bevor wir es hören?
Ja, ich bin mit dem Lied aufgewachsen. Meine Mutter hat es zu mir gesungen, als ich schlafen sollte. Das heißt, die Kirche ist ein altes Haus. Und sie wird stehen, ob die Türme runterfallen. Und es geht um die Liebe zu Gott, dass er immer für dich da ist, egal was passiert. Und die Kirche ist das eigentlich ein Bild für den Glauben, glaube ich.
Eine norwegische Volksweise, gesammelt von Ludwig Matthias Lindemann im 19. Jahrhundert und in die Klangsprache des 21. Jahrhunderts überführt von Tora Augestad und ihrem Ensemble Music for a While. Tora, du singst natürlich immer wieder auch Originalkompositionen. Ja? Im Mai diesen Jahres warst du mit einer Uraufführung zu erleben, bei der Uraufführung von Philipp Manorys Lab-Oratorium in der Kölner Philharmonie. Das war eine genauso aufwendige wie aufsehenerregende Produktion mit dem SWR-Vokalensemble, dem IRCAM Paris und dem Gürzenich-Orchester Köln. Und wie der Name Lab-Oratorium schon andeutet, auch ein Laboratorium. Um welche Versuchsanordnungen ist es dem Komponisten Philipp Manoury denn da gegangen?
Im Grunde genommen geht das Stück um die Flüchtlingskrise, die Bootflüchtlinge. Das war ein ganz, ganz großes Projekt, wo wir verschiedene Texte, zum Beispiel von Ingeborg Bachmann, große deutsche Poesie mitbezogen haben. Und dann gleichzeitig gab es Interview, wahre Geschichten, wahre Erzählungen von Menschen, die mitten da drin leben. Und es ist schon ein sehr politisches Projekt geworden und es ist ja eigentlich unerträglich, was das, was wir da gerade bespielen, das ist ja dann plötzlich keine Geschichte mehr. Es ist Realität, das ist Wahrheit. Philipp Manoury ist ein großartiger Komponist, finde ich. Der arbeitet auch mit Live-Elektronik und ich fand es ein sehr faszinierendes Projekt.
Wir hören einen Ausschnitt aus einer der ersten Szenen dieses theatralen Konzertprojekts. Wie müssen wir uns dich in dieser Szene vorstellen?
Ah, das ist die Szene, wo ich die Treppen runterfliege.
Ja.
Wie eine Möwe. Und man hört die Möwen als Elektronik und ich renne wirklich durch den Saal. Deswegen, wenn ich kurzatmig klinge, dann ist es deswegen. Und es war, ich renne von was weg oder zu irgendwas. Aber eine Art von Not ist da, kommt davor, kommt darüber, hoffe ich.
Musik
Tora Augestad in Philipp Manouris Lab-Oratorium für zwei Schauspieler, Sopran, Mezzosopran, Kammerchor, Großenchor, Orchester und Live-Elektronik. Ein Live-Mitschnitt von der Uraufführung in diesem Jahr in Köln unter der Leitung von François-Xavier Roth. Philipp Manouris ist einer der zeitgenössischen Komponisten, mit dem du zusammengearbeitet hast. Welche andere Kollaborationen sind denn in Zukunft geplant, Tora?
Gerade habe ich eine Uraufführung in 10 Tagen vor mir mit 2 neue Werke, mit Texte von einem norwegischen Schriftsteller, Ole Paus. Das ist eins von Markus Paus. Ich arbeite mit ihm seit viele Jahren und der hat mehrere Werke für mich geschrieben, vor allem seine Hate-Songs mit Texte von Dorothy Parker. Die gibt es auf dieses CD Portraying Passion mit Oslo Philharmonic, wo ich auch 7 Todsünden singe. Und ich finde die Musik von Markus, ich bewundere ihn sowas von als Komponist und wie er diese Texte von ihr gestaltet hat. Dorothy Parker hat eine Essay-Sammlung geschrieben über alle Sachen, die sie hasst. Und sie hasst Kinder, sie hasst Tanten, sie hasst Partys und sie hasst Männer. Und dann hat Markus Paus die Texte über Männer zusammengesammelt. Sie hat es nicht so geschrieben. Der hat die Texte über Männer zusammengesammelt und eine Art symphonisches, mini-kabarettistisches Suite für mich geschrieben, die Hate Songs heißt. Die fängt ja mit I hate men, they irritate me an.
Me. They're all the serious thinkers. There ought to be a law against them. They see life as through shell-rimmed glasses darkly.
Ein Ausschnitt aus den Hate-Songs von Markus Paus mit Tora Augestad und dem Oslo Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Joshua Weilerstein. Jetzt wirst du, Tora, im Dezember 40 Jahre alt. Vielleicht werden wir dich in Zukunft ja auch verstärkt als Komponistin erleben. Deine neueste CD, die gestern veröffentlicht worden ist, gibt ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Da bist du meines Wissens erstmals als Sängerin, Dichterin und Komponistin in Personalunion zu erleben. Das Lied Captures. Was hat es damit auf sich?
Das stimmt. Das ist ein Lied, den habe ich vor 10 Jahren geschrieben. Und irgendwie, ich arbeite mich auf diese Platte, meine Karriere quasi durch. Das sind 15 verschiedene Musiker. Ich bin in einer Dialoge mit jeder von denen. Kein Lied hat mehr als 2 Personen. Hier ist es nur eine. Ich ganz alleine. Aber es ist eine Art Dialoge mit meinen 10 Jahren jüngeren selbst. Und den Text geht darum, sich wünschen, dass jemand dir einfach alles erklärt, wie das Leben sein soll.
Musik.
this moment. I'd like to keep track of time. I'd like to feel independent, yet I don't know what's mine. I'd like to capture a feeling of excitement or joy. Of a little boy, I want the old man to tell me all the truths of life and what may be.
Tora Augestad, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person, mit einer Eigenkomposition. Captures, eingespielt auf ihrer ganz frisch veröffentlichten Doppel-CD Dialogues. I'd like to capture this moment, singst du da, Tora. Und das ist ja letztlich nichts anderes als eine Variation über das Thema, das sich ein bisschen wie ein Grundton durch diese Sendung, aber auch durch dein bisheriges künstlerisches Schaffen zieht. Music for a while, oder?
Mm, absolut. Und das ist ja das, was mich am meisten fasziniert. Wie die Musik es schafft, einen Augenblick zu dehnen und verlängern. Und ein Gefühl von Freude oder Kummer oder Leidenschaft oder Aufregung verlängern und noch gültiger machen kann. Das schafft die Musik. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Musik ist ein Freund, der dich nie verletzen wird. Und das stimmt für mich. Und für mich ist Musik vielleicht mein wichtigster Begleiter überhaupt.
Henry Purcells Music for a While soll zum Abschluss erklingen. Gibt es eine Botschaft, Tora, die du uns mit diesem Lied auf den Weg geben möchtest?
Das ist ja ein Lied, der wünscht, dass man seinen Kummer für einen kurzen Moment einfach weglegen kann. Und das Faszinierende hier ist, wir hören tatsächlich Martin Zeller auf eine Gambe, von der Zeit von Purcell. Die Gambe ist so alt wie Purcell, der war 21 Jahre alt, als diese Gambe gebaut wurde. Das heißt, das Lied hätte genau an diese Gambe für Purcell gespielt werden können. Und das Lied sagt einfach nur das, let all your cares beguile und vergiss es, das, was dein Herz drängelt, was dir schwer machst. Vergiss es für einen Augenblick.
Tora, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war SWR 2 zur Person mit der norwegischen Sängerin, Schauspielerin und Festivalleiterin Tora Augestad. Zuletzt haben wir sie gehört mit Henry Purcells Music for a While aus ihrer neuen CD Dialogues. Die gesamte Sendung können Sie wie immer nachhören in unserer SWR 2 App oder unter swr2.de. Dort finden Sie auch eine Liste mit allen Musiktiteln. Nach den Nachrichten geht es weiter in SWR 2 mit dem Literaturmagazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Raphael Rennecke.